Ich bezeichne das gerne als trojanisches Pferd ein bisschen. Also, dass wir eigentlich die Nachhaltigkeit im Bauch eines Spielzeugs verpacken. Das schön aussieht, auf das man Lust hat, aber eigentlich als Sekundäreffekt das nachhaltigste Produkt am Markt auch kauft. Und damit merken wir, kann man relativ erfolgreich sein, gerade wenn man in der Nachhaltigkeit in eine breite Masse will. Und das wollen wir. Wir wollen ja nicht in der Nische bleiben bei denen, die eh schon überzeugt sind, sondern wir wollen die kriegen, die vielleicht nicht das als ihr Kaufmotivation Nummer 1 haben.
Herzlich willkommen bei Foodfakt. Heute geht's um nachhaltige Produkte und wie man sie mit Spaß und Leichtigkeit an die Leute bringt. Und manchmal sogar mit ein bisschen Promi-Glamour. Denn immer mehr Unternehmen arbeiten mit Celebrities zusammen. Ein Beispiel dafür ist das neue Figo-Eis von Follow Food, das in Kooperation mit dem Comedian Teddy Teclebran entstanden ist. Gerade richtig zur Sommerzeit, oder? Und natürlich mit einer guten Portion Humor. Unser heutiger Gast kennt dazu alle Hintergrundinfos. Julius Palm von Follow Food. Julius ist stellvertretender Geschäftsführer und für die Themen Strategie und Marke verantwortlich. Und hat damit sicherlich einige spannende Geschichten rund um das Promi-Eis im Gepäck. Schleck, schleck, viel Spaß beim Zuhören. Julius, servus, schön, dass du heute zu Gast bist bei Foodfakt. Das wird, glaube ich, heute eine Ice Bucket Challenge, soweit ich mitbekommen habe. Der Sommer steht vor der Tür, die Eissalons sind wieder offen. Ja, natürlich geht man da auch in den Supermarkt, schaut rein, was gibt's denn für neue Eissorten. Und wer besonders aufmerksam ist, findet vor Ort dort das Figo-Eis. Was hat's denn damit auf sich?
Tja, das Figo-Eis, das ist eine unserer Lieblingskooperationsprodukte oder das erste wirkliche Kooperationsprodukt, was wir jemals eigentlich gemacht haben, muss man so sagen, mit dem wunderbaren Teddy Teclebran-Comedian, der seit jeher schon einen Traum hatte, seit Jahren, seitdem es seinen Charakter Percy gibt, dass er mal ein Eis am Stiel macht, das nicht nur ein Eis am Stiel ist, sondern ein besonderes Eis, nämlich in Form einer Figo-Hand. Und wer die Figo-Hand nicht kennt, kennt wahrscheinlich Teddy oder seinen Charakter Percy auch nicht. Jeder, der ihn kennt, wird diese Figo-Hand kennen. Das ist sozusagen der gesetzlich abgesicherte Mittelfinger, kann man mal so sagen. Das ist sozusagen, wir nennen das intern den Flutschfinger 2.0 in nachhaltig sozusagen.
War das eine spontane Idee von euch oder eine eher strategische Überlegung, wir wollen jetzt mal was mit einem Celebrity machen?
Es war durchaus eine strategische Überlegung, weil wir gemerkt haben, es ist einfach gar nicht so. Es ist nicht so leicht, als Unternehmen mit schmalem Marketingbudget und vor allem als nachhaltiges Unternehmen seine Botschaft herauszukriegen und die Nachhaltigkeitsvision unter die Leute zu bringen, wenn man mit Marketingbudgets konkurriert, die einfach um ein 20, 30, 40-faches so groß sind. Und da war immer der Wunsch, finden wir nicht jemand, der, mit dem wir die Werte teilen, der überzeugt ist von dem, was wir machen und der einfach da rausgeht und unsere Vision teilt. Und da hatten wir immer den Wunschkandidaten. Irgendwie sind wir im Team immer wieder bei Teddy Teclebran gelandet, weil wir meinten so, ey, der tickt ähnlich wie wir, der schaut auf die Welt ähnlich wie wir, der teilt unsere Werte, der wäre der Beste sozusagen, das beste Testimonial für unsere Vision. Und wir haben ihn einfach angefragt, Klassiker, und dachten eigentlich, ja, groß erfolgreich wird es nicht werden. Wir sind übers Management gegangen und haben angefragt, hey, hast du nicht Lust, mit uns ein Produkt zu machen, das die Welt verbessert und die Welt verändert? Und dann waren wir selber erstaunt. Dann kam die Idee von ihm und sagt so, wenn ihr das könnt, dieses Eis, das ist ein Traum, den habe ich seit Jahren, dann bin ich dabei, dann machen wir was. Weil ich habe mit den Großen schon gesprochen, niemand hat es hingekriegt und ich teile die Werte nicht. Wenn ich es mit jemandem machen will, dann mit jemandem wie euch, der nachhaltig orientiert ist, und wenn ich es hinkriege, bin ich am Start. Und dann haben wir uns 6 Monate eingeschlossen, beziehungsweise 3 Monate. Ich habe ihm gesagt, gib mir 3 Monate Zeit, ich melde mich in 3 Monaten, ob wir es schaffen oder nicht, und jemanden finden, der genau das kann. Und nach 3 Monaten habe ich ihn angerufen, auf den Stichtag genau, und habe gesagt, hey, wir schaffen das, wir kriegen das hin, lass loslegen. Und dann hat es nochmal 6 Monate gedauert und dann war das Ding in der Welt.
Du sagst, ein Produkt, das die Welt verändert, das besonders nachhaltig ist. Was genau bedeutet das denn? Was macht denn das Figo-Eis so besonders als Produkt?
Als Produkt macht es besonders erstmal die Zutatenliste. Das ganze Ding hat 4 Zutaten. Da ist einfach Wasser, Fruchtsaft oder Püree, sozusagen Fruchtpüree drin. Und die einzige Süßung, die wir noch zusätzlich drin haben, ist kein raffinierter oder Industriezucker, sondern rein Agavendicksaft. Das heißt, es sind alles so eine Clean Label nennt man das. Also es ist eine reine Zutatenliste, wo man wirklich auch meine Oma die Zutaten noch erkennen würde und lesen könnte und wüsste, was da drin ist, und einfach wahnsinnig kurz und auch noch 100% biozertifiziert, teilweise sogar Demeter-Zutaten. Und hinzu kommt noch, dass wir unser Transparenzsystem, unser Tracking-System, was wir vor 20 Jahren erfunden haben, da natürlich auch installiert haben. Das heißt, man kann über einen QR-Code rückverfolgen, wo kommt das Eisreich her, wer hat es gemacht, wo kommen die Zutaten her, und genau.
Wie lange hat denn diese Rezepturentwicklung gedauert?
Die Rezepturentwicklung ist, also für das Eis, das hat nicht lange gedauert, weil wir haben keine eigenen Produktionen, sondern wir arbeiten immer mit nachhaltigen Partnern zusammen. Das heißt, wir suchen für jede neue Produktidee, die wir haben, jemanden, der mit unseren Vorstellungen, unserer Rezepturvorstellung, unseren Rohwaren und Nachhaltigkeitskriterien das Ding produzieren kann. Und das heißt, am Ende sind wir eigentlich Experten darin, nachhaltige Lieferketten zu bauen, so auch hier. Und dann gehen wir immer mit den Produzenten ins Gespräch und sagen, was habt ihr schon? Wir bemustern erstmal das, also probieren das, was sie schon haben, und sagen, okay, das gefällt uns hier schon ganz gut, aber lass doch mal hier weitergehen. Und bei dem Eis war eigentlich, ich glaube, das dritte, was sie uns geschickt haben, haben wir gesagt, das ist es. Das schmeckt überragend. Also die Qualität war von vornherein schon so überragend gut. Und dann habe ich mit Teddy, habe ich mit ihm, glaube ich, wir haben insgesamt jeder 6 Eis gegessen oder 7, als wir die verkostet haben. Ich bin mit einer Eistruhe bei ihm vorbeigekommen, als er im Studio war, und wir haben am Stück hintereinander innerhalb von einer Dreiviertelstunde haben wir 7 Eis gegessen. Wir haben bei jedem Eis gesagt, wir müssen das ganz aufessen, weil einfach aus Wertschätzung diesem leckeren Produkt gegenüber. Und nach 7 Eis saßen wir dran und waren so, es ist auch ein Zeichen, wie grandios dieses Eis ist. Wir hatten keine Bauchschmerzen, wir hatten keinen so einen Pappmund, wo man gedacht hat, boah, wenn man zu viel Süßkram isst. Und das war irgendwie gefühlt unser Mittagessen, und wir haben uns nicht schlecht dabei gefühlt. Und haben beide irgendwie gedacht, ja, ist doch gut, ist ein gutes Zeichen für das Eis.
Klingt nach einer sehr lustigen Verkostung. Ja. Jetzt ist ja Werbung mit Celebrities ein spannendes Thema. Verona Poth mit dem Spinatblub hat ja da schon eine Marke gesetzt. Danach gab es zahlreiche Werbeverträge für sie. Und sie selber hat bei der letzten OMR erzählt, eine Marmelademarke hat zwar sehr erfolgreich mit ihr Werbung gemacht, ihr dann aber gekündigt mit der Begründung, wir wollen eigentlich, dass die Leute unsere Marke überhaupt noch erkennen. Wenn man unsere Marke sieht, dann denkt man nur mehr an Verona Poth und keiner sieht Zentis. Glaubst du, dass das bei Follow Food so ähnlich sein wird, dass jeder dann nur mehr den Teddy sieht? Oder spürt ihr das vielleicht schon?
Das ist natürlich eine Challenge, auf jeden Fall. Weil was man sagen muss, ich glaube, jeder Marketeer oder jede professionelle Person in dem Bereich hätte uns davon abgeraten und hätte gesagt, man sieht zu wenig Marke, es ist nicht euer Design. Das ist ein Teddy-Produkt oder ein Percy-Produkt am Ende, das ist nicht euer Produkt, trägt es wirklich zu eurer Bekanntheit bei, und es ist eine Wette, die man immer wieder da eingeht, aber ich glaube daran, dass die funktioniert. Wir müssen natürlich in der Umsetzung dann immer wieder dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeit auch ein bisschen auf uns geht, das ist klar, aber wir glauben fest daran, dass das Produkt nur so erfolgreich sein kann. Weil wir machen eben kein klassisches Sponsoring in dem Fall, wo jemand einfach sein Gesicht hergibt und wir machen dann Produkt, schießen dann Produkt raus und that's it. Sondern es geht, also die Botschaft reicht ja über das Produkt hinaus. Und wir glauben wirklich daran, dass nur wenn es Teddys Produkt, beziehungsweise hier Charakter Percy, wenn es sein Produkt ist, was er designt hat, was er liebt und was er wirklich sagt, damit will ich rausgehen, weil ich bin selber stolz darauf, dann werden wir auch erst einen Effekt merken, nämlich, dass das Ding erfolgreich wird. Und das haben wir genau gesehen. Also das Produkt ist immens erfolgreich. Wir kommen gar nicht hinterher mit der Produktion, weil die Community von Teddy und Percy einfach versteht, dass das kein Geldmachprodukt ist, sondern dass er da was kreiert hat, was ein Liebhaberprojekt ist. Und führt natürlich auch dazu, dass wir nicht jeden Post, jede Werbung bezahlen müssen, sondern dass wir sein Produkt kreiert haben und er da rausgeht und er bei ProSieben in irgendeiner Show ist und das Eis rausholt und da im Zweifel auch im dritten Satz mal den Namen Follow Food nennt, ohne dass wir jetzt anfangen, alles dafür zu bezahlen, weil das könnten wir nicht. Also wir sind auf solche Partnerschaften angewiesen, dass wir wirklich da auch in eine wirkliche Partnerschaft gehen. Und dann liegt es an uns, da den Mehrwert rauszuziehen. Aber das ist natürlich klar, das ist eine Challenge, und wahrscheinlich hätten wir das Geld, jemanden einfach dazu für bezahlen, unsere Produkte zu vermarkten, wäre der reine Aufmerksamkeitswert wahrscheinlich größer. Die Frage ist aber auch, mit welchem Benefit, also was bleibt hängen? Ist das wirklich sympathischer? Ist das authentischer? weil würde eigentlich am Ende auch gar nicht so richtig zu Follow Food passen.
Aber als Markenbotschafter würdest du ihn jetzt nicht bezeichnen, oder?
Nicht unbedingt, nö. Er steht hinter den Werten der Marke, aber er ist kein klassischer Markenbotschafter, weil er vertreibt nicht unsere Produkte oder er macht nicht Werbung für unsere Produkte, sondern wir haben eine Collab gemacht, eine Kollaboration, eine klassische Produktkollaboration, in denen wir einen Schritt weitergegangen sind und gesagt haben, ja, du darfst das Produkt so aussehen lassen, wie du es willst.
Weißt du, er geht ja demnächst jetzt auf Tour. Wird es denn das Eis dann auch bei den Veranstaltungen geben?
Das ist das Ziel, ja. Also wir werden es nicht sicherstellen können, dass es das bei jeder Veranstaltung gibt. Da gibt es leider so Exklusivitäten der Großen, die ich schon genannt habe, die ein bisschen mehr Budget haben. Da kommen wir nicht immer in die Truhen, aber wir haben uns Wege überlegt, wie wir da trotzdem hinkommen. Wir haben ein schönes kleines Eisgefährt dabei, mit dem wir vor Ort sein werden. Bei manchen Venues schaffen wir es auch wirklich in die Venues rein, da sind wir vor Ort. Und bei manchen, wo es das nicht gibt, muss man dann um die Location drumherum die Augen offen halten für den Figo-Bus.
Wie ist denn das? Neuerdings wirbt ja die Helene Fischer für Holy. Das ist ein Unternehmen, das auf Frühstücksprodukte setzt. Ich habe dann gehört, die Helene Fischer war von dem Produkt so begeistert, dass sie sich dann direkt an dem Müsli-Unternehmen beteiligt hat. Ist das auch eine Überlegung? Wollt ihr auch einen Celebrity haben, der sich direkt bei euch beteiligt?
Also, ich glaube, die klare Antwort als Unternehmen ist da, dass man sowas nicht ausschließt. Also wir sind dafür offen, aber das steht hier gar nicht im Raum. Aber offen ist man für sowas immer, weil das ist natürlich eine Win-Win-Situation, ne? Da bringt jemand Reichweite mit, Bekanntheit mit und investiert auch noch und bringt Eigenkapital mit. Und in der Welt leben wir nun mal, dass man, wenn man erfolgreich ein Unternehmen führen will, den ein oder anderen Cent dafür braucht, gerade im Marketing. Und bisher haben wir das gut geschafft, mit kreativen Ideen Low Budget hinzukriegen, aber wir träumen natürlich auch davon, ab und zu vielleicht mal ein bisschen mehr aus den Vollen schöpfen zu können, um wirklich unsere Vision daraus zu bringen. Wenn das mit einem Celebrity zusammen geht, warum denn nicht?
Wenn man auf eure Webseite geht, dann ist dazu auf der einen Seite ein recht spielerischer Ansatz, aber auf der anderen Seite auch ein sehr ernster Hintergrund. Wir wollen die Welt verändern. Passt das denn mit diesem Spaß, Comedian, Celebrity überhaupt zusammen? Gab es da vielleicht sogar auch Kritik von eurer Community, dass ihr das macht?
Das ist eine verdammt gute Frage, weil ich glaube, da sind wir gerade in den letzten 1, 2, 3 Jahren in einem totalen Umbruch. Wir haben das bewusst gemacht, weil wir merken, gerade vor allem nach Corona, in denen einfach viele die Komplexität der Welt zu groß wurde und man hat es ja gesehen, in allein solchen Zahlen wie Flugzahlen, dass die Auslandsflüge explodiert sind nach Corona. Die Leute wollten wieder raus in die Welt, haben auch sich vor den Problemen der Welt so ein bisschen den Kopf in den Sand gesteckt, weil es einfach auch zu viel verlangt ist teilweise bei den Multipoli-Krisen oder wie man es auch mal nennt, den Überblick zu behalten und immer zu wissen, was das Richtige zu tun. Haben wir gemerkt, es braucht eigentlich jetzt als Marke nicht jemanden, der noch sagt, hier, werd mal deiner Verantwortung gerecht, gemeinsam die Welt retten hier und es geht um die Welt und das kollektive große Ganze, sondern dass wir eigentlich gemerkt haben, wir müssen mehr in die Alltagswelt greifbarer in den Alltag kommen mit der Kommunikation und auch mehr Leichtigkeit reinbringen und zu signalisieren, hey, wir übernehmen die Verantwortung. Wir als Unternehmen haben die Verantwortung. Du hast erstmal Genuss und kannst dich, was du gezeigt hast oder gesagt hast auf unserer Homepage, du kannst, wenn du willst, dich mit den ernsten Themen bei uns auseinandersetzen. Wir liefern dir ein Angebot. Aber auf der ersten Ebene wollen wir erstmal hoffnungsvolle und vielleicht sogar lustige, spaßvolle Kommunikation machen, weil wir dann glauben, dass wir so Leute erreichen. Und ich bezeichne das gerne als trojanisches Pferd ein bisschen. Also, dass wir eigentlich die Nachhaltigkeit im Bauch eines Spielzeugs verpacken sozusagen, mit dem man das schön aussieht, auf das man Lust hat, aber eigentlich als Sekundäreffekt das nachhaltigste Produkt am Markt auch kauft. Und damit merken wir, glaube ich, kann man relativ erfolgreich sein, gerade wenn man in der Nachhaltigkeit in eine breite Masse will. Und das wollen wir. Wir wollen ja nicht in der Nische bleiben bei denen, die eh schon überzeugt sind, sondern wir wollen die kriegen, die vielleicht nicht das als ihr Motivation, Kaufmotivation Nummer 1 haben.
Aber trotzdem ist es ja ein gewisser Gap, ne? Ich glaube, noch im Kopf zu sagen, ich bin jetzt nachhaltig, ich tue Gutes. Man sagt ja auch, tu Gutes und rede darüber. Letztendlich ist es ein Gap, glaube ich, der auch in Richtung Authentizität geht, ne? Ist es nicht so, dass wenn man sagt, ich kommuniziere jetzt mit Spaß und mit Fun, ich veralbere das vielleicht sogar ein bisschen, das Thema, dass ich dann auch ein Stück weit Authentizität verliere. Ist das ein Risiko?
Absolut, das ist ein Risiko, weil das ist natürlich das, wo wir gerade mit ganz viel Fingerspitzengefühl vorgehen und nämlich genau das nicht die Gefahr nicht in die Gefahr kommen wollen, dass wir hier das Thema veralbern oder ins Lächerliche ziehen, sondern wir immer einen Weg versuchen. Und da ist das Figo-Eis wirklich ein perfektes Beispiel. Weil wofür die Figo-Hand steht, ist, man muss sich, diejenigen, die jetzt zuhören, vielleicht einmal Figo-Hand Percy bei YouTube eingeben und die Erklärung sich angucken. Das ist wirklich eigentlich par excellence das. Wir sind überfordert mit der Welt und wir wollen aber eine positivere Kommunikation als den Mittelfinger. Sondern wir wollen irgendwie was eine humorvolle Abgrenzung zur Welt zeigt. Und das ist die Figo-Hand. Das ist so dieses, das kannst du jedem zeigen, das hat was Liebevolles, aber grenzt auch dich ein bisschen ab und zeigt so ein bisschen, boah, ich bin überfordert, Figo. Das hat was total Nahbares. Trotzdem nimmt es das Thema ernst, aber schafft sie ein bisschen Umgang damit, wo man einfach lächelt und trotzdem drüber weitersprechen kann. Und das müssen wir ja schaffen. Wir müssen authentische, humorvolle Kommunikation schaffen, indem wir es schaffen, den Menschen das vielleicht als Eintrittskarte in die Welt zu geben und bei jedem Problem, was wir benennen, immer auch eine Lösung zeigen und immer auch zeigen, hey, ja, du musst nicht den Kopf in den Sand stecken, weil we got your back. So, wir übernehmen die Verantwortung. Du kannst unsere Produkte essen und weißt, wenn du die isst, dann bist du auf der sicheren Seite. Das soll ja das Versprechen sein, Genuss mit gutem Gewissen. Und dann kann man auch Spaß machen. Dann kann man auch, immer, wenn man immer wieder klar macht, unser Background, unser Hintergrund ist immer die Nachhaltigkeit und die Überzeugung und die Verantwortung, die wir haben.
Jetzt hast du mir ja im Vorgespräch erzählt, ihr habt noch ein weiteres Spaßprodukt rausgebracht. Das sind eure neuen Instant-Nudeln. Was hat es denn damit auf sich?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich das noch, die Figo-Hand war gar nicht so kontrovers, das war kontrovers. Unsere Instant-Nudeln, die waren eher kontrovers, weil gerade Menschen aus der Blase, aus der Bubble gesagt haben, das passt nicht zu euch, das ist doch nicht die Kategorie, die ihr bedienen will. Das steht für Junk, für Fast Food, für geringe Wertschätzung an Lebensmitteln und ihr steht doch genau fürs Gegenteil. Die Frage, die wir bei uns gestellt haben, das ist ja keine leichtfertige Produktentwicklung gewesen, sondern wir haben das intern viel diskutiert. Also es war eines der meistdiskutiertesten Produkte intern und die Tatsache, dass wir es rausgebracht haben, war auch daran begründet, dass wir intern ein positives Diskussionsergebnis hatten, dass auf einmal alle hinter dem Produkt standen, weil wir kommen aus dieser Bio-Welt, Bio für alle war der Slogan früher, dem wir uns auch verschrieben haben, wo wir sagen, ja, das Ziel muss ja sein, das Angebot, was wir mit nachhaltigen Lebensmitteln setzen, ist, dass wenn wir das skalieren auf die gesamte Lebensmittelproduktion, sind wir eine Antwort auf die Probleme dieser Zeit. Werden wir vom Problem zur Lösung in der Lebensmittelindustrie. Das passiert aber nicht, wenn wir in der 10%-Nische bleiben. Dann sind wir immer ein elitäres Produkt, immer eine elitäre Branche, die eigentlich nie wirklich dieses Potenzial hebt, nämlich eine Antwort zu sein auf die ökologischen Probleme. Und wenn wir das machen wollen, dann müssen wir schauen, wie kommen wir an die breite Masse, wie kommen wir an die Leute. Und da haben wir den Markt gescreent und kamen immer wieder auf diese Kategorie Instant-Nudeln, die seit Jahren enorm wächst, wahnsinnig erfolgreich ist, in den Supermärkten immer weitere Regalmeter einnimmt. Mittlerweile, glaube ich, weltweit schon eine 65-Milliarden-Kategorie ist. Also es ist schon eine Mega-Kategorie. Und haben uns die Frage gestellt, ist es nicht auch Teil unserer Verantwortung, solche Produkte besser zu machen? Weil die Tatsache, dass wir sie nicht tun, heißt ja nicht, dass sie nicht konsumiert werden. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Dieser paternalistische Ansatz von, wir zeigen euch mal, was gute Produkte sind und wir erziehen euch schon dahin, euren Konsum zu verändern, der hat nicht funktioniert. Und der wird, glaube ich, auch nicht funktionieren. Sondern wir müssen das machen, was die Leute wollen und sie dort, das ist also ein blöder Satz, aber er stimmt irgendwo in dem Punkt, sie dort abholen, wo sie sind. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir müssen eigentlich aber schauen, dass wir hier ein Produkt produzieren, was nachhaltiger und gesünder ist als das, was es bereits im Markt gibt. Und das können wir auch nur dann machen, wenn wir das wirklich hinkriegen. Also es war eine Frage, die mit dieser Entscheidung getroffen war, noch kein Go für das Produkt, sondern wir mussten dann erst schauen, kriegen wir das wirklich besser hin? Weil wenn nicht, dann lassen wir es. Aber als wir gemerkt haben, wir kriegen eine bessere Rezeptur hin, in Bio, in ökologischer, dann war klar für uns, das müssen wir machen.
Im Onlinehandel kostet das Produkt über 3 €. Das ist ja quasi wie ein Yum-Yum, nur ein bisschen größer. Ein Yum-Yum, das ist ja, glaube ich, der Marktführer. Das liegt so bei 60, 70 Cent. Im Vergleich dazu 3 € für eine Packung bei euch. Erreiche ich mit sowas Massen? Also kauft das wer für den Preis?
Es kauft wer, ja. Wir sind ziemlich erfolgreich damit. Und das liegt daran, wir haben so ein bisschen, das sind Herausforderungen, mit denen man dann kämpft, wenn man es nachhaltig macht. Wir haben nämlich jemanden gefunden, der dieses Nudelnest herstellen kann, das aber nur in einer gewissen Größe kann, die viel, viel größer ist als das, was am Markt ist. Also wir sind teilweise doppelt so groß als im Vergleich zu Vergleichsprodukten. Das heißt, unser Preis ist natürlich auch dementsprechend höher. Wenn man das in Relation setzt zu Vergleichsprodukten wie sowas wie Bulldog zum Beispiel, die ja einer der Marktführer mit auch Yum Yum sind, dann sehen wir, dass wir preislich gar nicht so weit entfernt sind. Also man kriegt so eine Bulldog-Packung, ist auch teilweise in der gleichen ähnlichen Größe. Wenn man das hochrechnet auf eine Grammzahl, ist man auch bei 2,50 zwischen 2,75, so irgendwo um den Dreh. Und wir sind zwischen 2,99 und 3,49 um den Dreh, je nachdem. Das heißt, das ist ein Preisaufschlag von 30, 40, 50 Cent, je nachdem, wo wir gemerkt haben, das kann man den Leuten zumuten und das wird gekauft und trotzdem akzeptiert. Und das viel Spannendere ist ja, es gibt selbst in so einer Zielgruppe der schnellen, eher chunkig assoziierten Küche, gibt es eine Zielgruppe für die gesündere, nachhaltige Alternative. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende. Das zeigt ja vielleicht, das ist noch still to be tested, ne? Aber das zeigt ja vielleicht, dass es eigentlich quasi in jedem Lebensbereich, in jeder Kategorie eine Nachfrage gibt und ein Bedürfnis gibt, was es nur bedient werden muss.
Jetzt sind zwei der angebotenen Sorten bio-vegan. Eine Sorte ist nur bio. Ist das nicht verwirrend? Kann ich mich ja eigentlich nicht drauf verlassen. Wenn ich vor dem Regal stehe und mich rein pflanzlich ernähre, greife ich nicht blind zu dem Produkt. Ist das richtig?
Ja, aber das tun ja Menschen, die sich, ich ernähre mich selber rein pflanzlich, das tun ja Menschen, die sich plant-based ernähren, sowieso nicht, also blind ins Regal greifen. Und es ist klar gekennzeichnet. Also es ist klar gekennzeichnet, dass die, die vegan sind, haben hinten einen sozusagen veganen Störer drauf. Und das, was nicht vegan ist, hat auch keinen veganen Störer drauf, sondern steht ganz klar, dass es vegetarisch ist. Das heißt, dass die Komplexität mute ich jetzt mal den Menschen zu, vor allem, weil wir ja auch, wir sind keine 100% plant-based Marke. Also es ist jetzt nicht so, als würde die vegan Marke jetzt auf einmal ein nicht veganes Produkt machen. Ich glaube, das scheint für mich kein Verwirrungspotenzial zu sein.
Aber das Produkt, denkst du, kann eine klassische Mahlzeit ersetzen?
Von den also Nährwertangaben auf jeden Fall. Ich meine, man muss sich klar sein, ne? Aber das sagen wir auch nicht, dass das immer, also wenn man jetzt jeden Tag morgens, mittags, abends sich diese Nudeln macht, ist, glaube ich, jedem klar, dass das nicht das gesündeste Produkt der Welt ist, sondern wir bleiben in der Kategorie, die in einem Ernährungsplan jetzt mal eine Ausnahme bleiben sollte, so wie die Leute zu irgendwelchen Imbissketten gehen, das ja auch eher die Ausnahme sein sollte und nicht Teil des Ernährungsplans sein sollte, regulär. So ist die Kategorie auch zu deuten. Also wir sagen auch niemandem hier in der Werbung, dass das ein super gesundes Produkt ist, sondern wir sagen, hey, wir machen es ein bisschen besser. Aber wir sind immer noch in der Kategorie, da geht es um Instant und um auch Geschmacksbomben. Das ist, glaube ich, aber, da sehen wir auch, ne? Das kommt dann meistens die Kritik aus so einer Blase, die dann sagen, ja, aber kann man das jetzt wirklich den Leuten zumuten? Aber das würde ja heißen, die ganze Kategorie soll es nicht geben. Also dann müsste man ja auch wirklich ansagen, so, okay, Bulldog, Yum Yum und Co., bitte vom Markt verbieten, weil die Leute sollen sowas nicht essen. Nur weil wir ein nachhaltigeres Versprechen haben, kommt dann bei uns die Kritik oft so, ja, sollten das die Menschen wirklich essen? Ich denke, ja, sie essen es ja trotzdem. Also die Erfahrung ist, ich habe im Freundeskreis über dieses Produkt Menschen kennengelernt, wo ich nicht dachte, dass das passiert, die eigentlich nur Bio-Intensivkäufer sind, die alles auf dem Bio-Wochenmarkt kaufen, nur in Bioladen gehen. Und dann sagt ihr, hey, guck mal, was wir hier machen, Instant-Nudeln, hast du davon schon mal gehört, hast du sowas schon mal gegessen? Und sie, so, ja klar, esse ich alle zwei Wochen. Wo man merkt, selbst die unsere Kernzielgruppe sind, essen diese Produkte. Und da muss man, glaube ich, immer aufpassen, dass es keine verzerrte und scheinheilige Diskussion wird, sondern dass wir klar nach Impacts und nach Potenzialen suchen. Und das haben wir damit gemacht und ich glaube, hoffe, dass das ein positives Ergebnis haben wird.
Jetzt sagst du, beim Figo-Eis, da sind 5 Zutaten drin. Die Zutatenliste bei den ich sage mal Instant-Nudeln, die ist um einiges länger. Beispielsweise ist ja da auch Hefeextrakt enthalten. Ist das nicht so eine Art Glutamat-Light? Hätte man nicht auf solche Zutaten oder zum Beispiel auch irgendwelche Triebmittel bei den Nudeln verzichten können?
Hätte man. Wir haben nur schon mal die Erfahrung gemacht. Das hat sich wirklich bei uns allen eingebrannt. Wir haben vor Jahren mal ein Produkt entwickelt im Eisbereich. So ein Bechereis. Das war Himbeer-Rote Beete. Und Karotte, Erdbeer, glaube ich. Und das klingt erstmal komisch. Aus so einer gehobenen Gastronomie kennt man solche Kombinationen. Und wir haben das Ding komplett overengineert. Also wir haben dann auch noch gesagt, okay, das muss ganz, ganz wenig Zucker haben. Wir wollen so wenig wie möglich Zucker in dem Eis. Wir wollen ein gesundes Eis machen. Ja, guess what? Das hat halt auch so geschmeckt. Und das hat niemand gekauft. Und im Nachhinein wundert mich das nicht. Damals war das so, hey, ist doch ein geniales Produkt, es schmeckt super lecker. Ja, du musst es vielleicht eine halbe Stunde antauen lassen, bis du es aus dem Becher kriegst, weil damit es erst cremig wird, weil sonst macht man das über Zucker, dass es eine Cremigkeit im gefrorenen Zustand hat. ja, das sind vielleicht so ein paar Hürden, aber wenn du es dann erstmal eine halbe Stunde angetaut hast, dann schmeckt es wirklich grandios. Ja, wenn du eine Süßspeise erwartest, dann nicht, aber du musst halt was anderes erwarten, wo man gemerkt hat, es hat einfach nicht funktioniert. Und wenn wir in der Kategorie, wir haben uns ganz klar befragt und haben gesagt, okay, wenn wir diese Kategorie machen, dann müssen wir die Category Codes bedienen. Also wir müssen nicht nur ästhetisch die Category Codes mitmachen, weil das hatten wir schon mal mit einem genialen Becherprodukt, so einem Instant-Becher. Es war ästhetisch einfach für die Kategorie nicht passend und niemand hat es gekauft, weil da irgendwie so ein öko-brauner Becher im Regal stand und alles andere drumherum ist knallig, farbig und toll. Und das wollten wir in der Kategorie nicht falsch machen. Und genauso wollten wir es in der Rezeptur nicht falsch machen. Und dann haben wir geschaut, okay, was ist sozusagen, wo ist der, wie gehen wir auf der Messerschneide da? Wie kriegen wir den Grad genauso hin, dass wir, wie du sagst, eine berechtigte Kritik, dass wir zwar noch Zutaten drin haben, die jetzt vielleicht nicht die klassisch reine Rezeptur sind, aber dennoch am Ende ein gutes, nachvollziehbares Produkt haben. Und den Grad mussten wir liefern, damit, wenn jetzt jemand sonst die ganze Zeit Bulldog und Yum-Yum isst, was die Leute ja tun, es wird gekauft und gegessen, weil sie es lieben, dass wenn die uns zu unserem Produkt greifen, im Vergleich nicht denken, boah, das schmeckt wie eingeschlafene Füße, was ist das denn? Irgendwie so eine Ökomarke, die nicht verstanden hat, wie das schmecken soll, das schmeckt ja beschissen. Und das mussten wir vermeiden, sowohl, dass es ästhetisch reinpasst und die sozusagen die visuellen Sinne anspricht und gleichzeitig auch die Geschmacksknospen nicht komplett verwirrt von denen, die diese Kategorie gewohnt sind. Und es kann sein, dass Menschen, und ich glaube, das war für viele vielleicht auch, für manche vielleicht irritierend, die unsere Fans sind, die sonst nicht diese Kategorie probieren, die dann gesagt haben, oh, jetzt probiere ich das mal, Follow Food hat da was Neues gemacht, habe das noch nie gegessen, dann ist es natürlich was Neues. Aber selbst die habe ich Gespräche geführt, die gesagt haben, hey, ich habe noch nie zu dieser Kategorie gegriffen, weil ich immer dachte, das ist irgendwie, das ist nichts Gutes. Aber eures habe ich probiert und eures fand ich echt ganz okay. Ich werde es vielleicht nicht weiter essen und nicht weiter, aber ich fand es echt okay. So, und das zeigt mir, dass wir genau diesen Sweet Spot geschafft haben, nicht in das eine oder andere Extrem zu gehen und dadurch es schaffen könnten. Und aktuell sieht es so aus, ein erfolgreiches Produkt am Markt zu platzieren.
So eine Entwicklung und eine Marktplatzierung ist ja das eine. Das andere ist ja, wie läuft es dann? Und vor allem auch, was hat man daraus gelernt? Mhm. Kannst du sagen, habt ihr bei Figo oder bei den Instant Snacks bereits jetzt was gelernt, was du in Zukunft anders oder besser machen würdest?
Was haben wir gelernt? Was würden wir besser machen? Also witzigerweise nicht so wirklich viel, weil wir aus ein paar Misserfolgen in beiden Kategorien sehr viel gelernt haben und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt hier bei den beiden Produkten das, was wir schon aus vorangegangenen Fehlern gelernt haben, all das, was ich gerade beschrieben habe, das haben wir hier schon besser gemacht. Und vielleicht, wenn wir in einem halben Jahr nochmal sprechen, habe ich dann so ein paar Erkenntnisse. Also klar, sowas wie jetzt, dass wir mit der Produktion beim Figo-Eis nicht hinterherkommen. Im Nachhinein würde ich natürlich sagen, hey, da hätten wir hunderttausende Millionen Stück vorproduzieren sollen, aber das ist ein Risiko auch. Ne? Das konnten wir wussten vorher nicht, ob das klappt, ob das aufgeht, ob wirklich ob Percy als Teddy oder Teddy als Percy so ein Zugpferd ist, dass der wirklich das zu einem Momentum wird. Es ist daraus geworden, aber es hätte auch anders laufen können und dann säßen wir auf Millionen Stück Eis, die wir irgendwie entweder selber essen müssten oder irgendwie am Ende abschreiben müssten und damit einen riesen Schaden anrichten. Das heißt, das wäre was, wo ich im Nachhinein sagen würde, ach, hätten wir mal mehr vorproduziert, jetzt kommen wir nicht hinterher. Das ist natürlich ein verschenktes Potenzial, aber das gehört dazu. Ne? Also wir wollen einfach nicht sinnlos Ware zerstören, nicht nur ökologisch, sondern auch finanziell macht das keinen Sinn. Deswegen muss man so ein bisschen sich da vortasten. Ist jetzt aber auch, kann ich nur sagen, weil ich das Wissen von heute habe. Ne?
Ist aber gut zu wissen. Also Leute, wenn ihr das Figo-Eis probieren wollt, das ist jetzt nicht eine künstliche Verknappung, sondern das Zeug ist einfach nicht da. Also ja. Jetzt schnell zum Bioladen und ein Eis holen, weil ich vermute, das wird wahrscheinlich länger dauern, bis da die Kette dann anläuft und bis wieder alles seinen normalen Weg geht. Trotzdem bleibe ich ein bisschen bei dem Zukunftsblick. Gibt es irgendein Snack, ein Produkt, wo du sagst, das wird in den nächsten Jahren besonders stark kommen oder da arbeiten wir dran, das wird der Hot Shit 2030, 2035.
Was wir schon in den letzten Jahren sehen und der ganze Markt beobachtet, ist ja, dass das ganze Thema Convenience und Snackification nicht abbricht und dass schon die ganzen TrendforscherInnen und MarktbeobachterInnen eigentlich schon mittlerweile sagen, okay, wir beobachten das jetzt seit so vielen Jahren, das tendiert zum Megatrend. Also das ist nicht mehr nur ein Trend, der irgendwann anfängt und irgendwann aufhört, sondern das tendiert hier dazu, ein Ongoing-Thema zu werden, was nicht weniger werden wird. Das heißt, wir sind schon mit Hochtouren daran, sinnvolle und leckere und ökologisch sinnvolle, nachhaltige Fertiggerichte und Convenience-Snackification-Produkte zu entwickeln. Und da kommen ja auch gerade so Trends auf wie Airfryer von Jahr zu Jahr, die einfach nach wie vor immer ein Wachstum hinlegen. Und solche Trends werden, glaube ich, nicht abbrechen. Und das heißt, wir werden weiterhin daran arbeiten, dass wir das nicht den Convis überlassen, schlechte Zutaten zu machen und die Menschen mit High-Processed Food zu versorgen, was sowohl ökologisch als auch gesundheitlich keinen Sinn macht, sondern unser Ziel wird sein, eine Food-Marke aufzubauen, die es schafft, auch solche Trends im Convenience-Bereich sinnvoll, ökologisch und gesundheitlich sinnvoll zu bedienen und zu sagen, hey, wir sind auch hier die Marke, die Spaß macht, ne? Weil wir nicht sagen, wir sind permanent die irgendwie das beste Vorbild, was meistens eher auch ein bisschen was Unsympathisches hat, ne? So ein bisschen der oder die Streber in der Schule, wo man sagt, ja, ist ja cool, dass die irgendwie das alles hinkriegen, aber ich krieg's nicht so hin, sondern dass wir zeigen, ja, wir haben das super sozusagen das Basisangebot an super sinnvollen, nachhaltigen Produkten und wir haben auch so eine Convenience-Sparte, die auch nachhaltig ist, aber die auch so ein bisschen dieses Spaß an Zukunft suggeriert. Und ich glaube, das wird eins der großen Aufgaben sein, das auch gut hinzukriegen.
Julius, vielen Dank. Du hast mich auf jeden Fall überzeugt, denn ich fand unser Gespräch glaubwürdig und ehrlich. Und ja, das ist in der heutigen Zeit ja auch schon mal sehr viel wert. Dazu kommt natürlich, dass das Figo-Eis tatsächlich ein super Beispiel ist, dass wir mehr Produkte brauchen, die uns wachrütteln, Produkte, die es anders machen und die Produkte zeigen, dass man Gutes tun kann und auch gleichzeitig ein bisschen Spaß haben darf. Schön, dass du da warst. Danke fürs Gespräch.
Ich danke dir für die Einladung.
Das war's für heute von Food Fact. Also, wenn ich Figo finden kann, dann kaufe ich mir beim nächsten Besuch im Biomarkt ein Figo-Eis. Denn trotz Nachhaltigkeit und Spaß, man muss ja wissen und testen, ob es auch tatsächlich schmeckt. Übrigens, wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal auf unserer Webseite www.foodfact.de vorbei. Da gibt es alle Infos, alle Folgen und natürlich auch ein paar Blicke hinter die Kulissen. Und falls euch jemand einfällt, der unbedingt mal in diesen Podcast gehört, jemand mit einer starken Meinung, tollen Ideen oder einer guten Story zum Beispiel, dann meldet euch. Ich freue mich sehr auf eure Vorschläge. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.